SRF 1.
SRF 1.
Weiter geht's zum Durst. Wir fahren zu Lauberhund und gehen in Toki und los. Lauberhund, die Königsabfahrt schlägt ihn, glaube ich. Und wir gehen hier wippen.
Ein wippen, genau. Ja.
Können Sie sich die markanten Stellen noch einmal merken?
Die merken wir uns gerne. Der Bernhard Russi, den wir hier gehört haben, der im Fernsehen auch noch dazu mal Tipps zum Training gegeben hat, wenn man die Lauberhornabfahrt mal runterfräsen möchte. Der grosse Klassiker steht da, die knapp 4,5 Kilometer lange Lauberhornabfahrt. Wir wollen in dieser Stunde eine Geschichte um die andere hören zu dieser Abfahrt. Von Spotter selber, aber auch von euch, und wollen wissen, seid ihr schon mal live dabei gewesen und habt irgendetwas Interessantes und Spannendes erlebt? Dann unbedingt jetzt anrufen auf 0848 440 222. In dieser Stunde also die spannendsten Geschichten rund um die Lauberhornabfahrt, und genau jetzt als schlampiger Vorfahrer im Ziel ankommen. Der Adrian Köpfer und oben am Start aber immer noch der Bruno Kerner und der Bernie Schär, die uns jetzt in dieser Stunde Geschichten rund um die Lauberhornabfahrt erzählen, die man vielleicht so noch nie gehört hat. Der Treffpunkt zu der Lauberhornabfahrt hier auf SRF 1.
Some street we couldn't even pronounce. We were smoking a little from a half an ounce. Tequila was cheap, but the flow we were feeling was real. Neither one of us looking for three little words, unless those three words were do not disturb. Checkout was supposed to be noon, but we slept until three. She kept the hotel key, slipped it in a purse, I guess. It makes her think of me. And that night we left our hearts on the sleeves and the clothes all over. We both know we can't open that door no more, but she kept the hotel key. Well, I can still see her on the bed, sitting Indian style, with my t-shirt on and a half-drunk smile. She talked about Austin and how she'd get back there someday. I had the curtains wide open and a song on my phone. We danced by the TV we never turned on, and wondered would anyone miss us if we ran away. But this isn't one of those stories that ends up that way. She kept the hotel key, slipped it in a purse, I guess. It makes her think of me. And that night we left our hearts on the sleeves of our clothes all over the floor. We both know we can't open the door no more, but she kept the hotel key. We left the crowd, we left the world and locked it out. She left a picture in my head, she left a night I can't forget. But she kept the hotel key, slipped it in a purse, I guess. It makes her think of me. And that night we left our hearts on the sleeves and the clothes all over the floor. We both know we can't open the door no more, but she kept the hotel key.
Your mind, and I know your story. I see.
Céline Dion, that's the way it is. Wir gehen zurück ins Jahr 1930. 1930 ist der Zwergplanet Pluto entdeckt worden. Das erste Klebi ist auf den Markt gekommen. Der erste farbige Tonzeichentrickfilm gezeigt worden. Und das erste Lauberhornrennen hat stattgefunden. Dort war er noch nicht dabei gewesen, der Bernie Schär, unser ehemaliger Sportreporter, aber er hat mittlerweile, glaube ich, über 30 Rennen dort vor Ort miterlebt. Und wenn einer ein paar Geschichten zu erzählen hat zu dieser legendären Abfahrt, dann ganz sicher er. Letztes Jahr ist er pensioniert worden und die Frage ist, wo schaut er zu heutigen Rennen und Morgendrigen? Daheim auf dem Sofa? Fragezeichen? Nein, im Zielraum in der Reporterbox, Bernie, kannst du es nicht lassen, hä?
Ja, es ist wunderbar. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist bleiben stehen. Ich bin tatsächlich jetzt neben Beat Sprecher hier in der Reporterkabine, wo ich 30 Jahre habe dürfen über das Lauberhorn berichten. Aber nachher gehe ich natürlich sofort raus. Ich bin eingeladen vom Organisationskomitee, sehr sympathische Gäste, und werde dann ganz ruhig vom Podium aus das Lauberhornrennen geniessen.
Und den ersten Kaffee Lutz trinken. 1989 hast du dort dein erstes Rennen als Reporter mitverfolgt. Der Luxemburger Marc Girardelli hat dann gewonnen und du hast mal in einem Interview gesagt, das Rennen vergessest du nie. Warum?
Das war wirklich ganz ein spezielles Rennen gewesen, weil ich mich noch gut besinne. Der Zielhang war pickelhart und easy gewesen. Und die meisten Fahrer sind eben, chli salopp gesagt, ausgerutscht auf dieser Eisfläche und haben damit viel Zeit verloren, ganz am Schluss. Und der Marc Girardelli, das war immer ein schlauer Fuchs gewesen, der ist nicht über die Eisfläche gegangen, sondern ganz am Rand noch, quasi im Neuschnee, und hat damit das Ziel auf den Zug können fahren und hat prompt gewonnen. Und der Marc Girardelli war kein einfacher Zeitgenoss damals. Ich war extrem gefordert bei den Interviewfragen. Man hatte immer das Gefühl gehabt, er hatte im Kopf, ja, das ist eine blöde Frage und er hat ja eh keine Ahnung. Und dann, ein Jahr später, hat mir mal der Vater von Marc gesagt, er sei positiv überrascht gewesen, wie gut ich die Fragen gestellt habe. Er will mich einladen zu einem Fondue Chinoise. Und das habe ich natürlich dann eingezogen.
Das ist aber eine grosse Ehre in diesem Fall. Ich sage schnell, Bernie, du kennst x Leute dort rund um das Rennen. Welche Anekdoten erzählst du da Alben im Festzelt am liebsten?
Ja, es gibt natürlich ganz auf, aber eine, die mir geblieben ist 1992. Damals hat endlich verdient der Franz Heinzer die Lauberhorn-Abfahrt gewonnen. Und es ist unmöglich heute, wenn man das überlegt. Er ist unmittelbar, nachdem er die Bestzeit aufgestellt hat, zu mir in die Reporterkabine gekommen, also da, wo ich jetzt bin, und hat ein Interview gegeben. Und es hat ihm irgendwie so gut gefallen in dieser Reporterkabine, dass ich ihm die scheuche Frage gestellt habe, ob er bereit wäre, wenn er die Karriere beende, zu mir auch in die Reporterkabine zu kommen, während Wengen und der Co-Kommentator zu spielen. Und tatsächlich hat er das eingezogen und wir haben mehrere Jahre miteinander Co-Kommentar-Positionen besetzt und haben praktisch durchgeschnurrt während dem ganzen Lauberhornrennen.
Durchgeschnurrt. Jetzt lass mal, Bernie. Wenn wir so ein bisschen in der trauten Runde zusammenhocken würden, gibt es so Geschichten, die zwar immer wieder zur Sprache kommen, die du aber nicht so gerne erzählst?
Ja, ich erzähle zum Beispiel nicht gern, dass es fünffachen Österreicher-Siege gab. Damals gewonnen hat der Reich vor dem Schönfelder, dem Matt, dem Seer und dem Kilian Albrecht. Und es ist tatsächlich so, dass seit 1999 kein Schweizer Slalomfahrer mehr auf dem Podest war. Der Letzte, der das geschafft hat, oh Wunder, war 1999 der Mike Vogeljönige gewesen, damals hinter dem Benjamin Reich. Und es wäre Zeit, Adi, es wäre Zeit, dass am Sonntag endlich mindestens ein Schweizer im Slalom aufs Podest fährt. Und dann gibt es vielleicht noch eine andere Geschichte, die ganz speziell war. Der Rainer Schönfelder, das war ein kleiner bunter Hund, ein Spassvogel im Rahmen des Skiweltcup. Der hat eine Wette verloren und hat die Wette eingezogen und hat gesagt, ich fahre splitternackt den Hang runter hier im Lauberhornrennen. Und er hat das vor dem Rennen tatsächlich gemacht. Jetzt war ein Helm und Skischuhe und Händchen. Und die Fahrt im Adams-Kostüm quasi, die hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. CNN hat darüber berichtet. New York Times hat darüber berichtet. In Mexiko und in Japan hat man von Wengen geredet. Ein eine spezielle Geschichte.
Aber ich glaube, es hat nur ein Fotograf geschafft, ein Foto zu machen, wenn ich mich erinnere.
Und das war auch noch Zufall gewesen. Und der Rainer Schönfelder ist natürlich erklüpft. Man hat später gesagt, er hat das sogar organisiert als PR-Gag. Also das ist offen, die Frage.
Zum Glück hat aber der Fotograf von hinten gefotelt. Das war, glaube ich, sein Vorteil gewesen. Genau. Sag schnell, Bernie, bist du eigentlich auch schon mal runtergefahren, die Lauberhornabfahrt?
Ja, runtergefahren ist natürlich übertrieben. Es ist ja so, dass man ja bei der Pistenbesichtigung nur runterrutschen darf. Das ist auch richtig so. Also man sollte da nicht auf die Ideallinie und anfangen Bögen machen und runterschwingen. Das könnten wir auch nicht. Das Tempo wäre auch zu schnell. Und insofern ist es nicht ein Runterfahren, sondern ein Runterrutschen.
Bernie, zum Schluss dein Tipp zum Morgen. Auf wen tippst?
Ich hoffe natürlich, dass es einen Schweizer Sieg gibt und ich möchte zusammen Beat Feuz von Herzen gönnen, wenn er hier noch einmal könnte triumphieren. Das gäbe ihm quasi einen Schub und Motivation für den Weiterverlauf von dieser Saison. Aber es gibt natürlich noch andere Schweizer. Warum nicht auch Marco Odermatt? Marco Odermatt, der gestern fulminant gestartet ist in den Lauberhorn-Renntagen. Der Rogentin, hoffe ich, dass er ein gutes Resultat macht. Und ich möchte so Carlo Janka gönnen, wenn er hier bei seiner allerletzten Abfahrt nochmal, sagen wir so, in die Top 7 würde reinfahren.
Danke vielmals, Bernie Schär, live aus Wengen. Und als nächstes oben am Start mit der Startnummer 2, der Lauberhorn-Sieger von 2003, der Bruno Kerner, der uns in dieser Stunde noch die eine oder andere Geschichte auf Lager hat von diesem legendären Rennen.
Walking down Main Street, trying to find your face in the passersby. Hiding in the streetlights, shadows in the night, so they don't see me cry. Oh, why? Why'd I had to say goodbye? Cause I'm lost without you. I'm like Lady Liberty lying still on a ship harbored in Paris, like the dragon. I would chase you any way you go. I'd catch you on a London subway car or the frozen streets of Oslo. Baby, don't leave me alone. Cause I'm lost without you.
We've got to live together. We're gonna be free. We've got-
Ganze sechsmal hat er gewonnen. Der Karl Molitor, der Toni Seiler viermal, der Karl Schranz viermal, der Rudolf Graf dreimal, der Franz Klammer dreimal und der Beat Feutz ebenfalls dreimal. Das sind die, die am meisten die Lauberhornabfahrt gewonnen haben. Der letzte Sieger 2020 war der Beat Feutz. Wir haben es in dieser Stunde vom Lauberhorn, insbesondere von Geschichten rund um die legendäre Strecke. Wir haben vorher am Telefon gehabt, Bernie Schär, unser Sportreporter, der 30 Mal dabei war dort in Wengen bei der Lauberhorn. Abfahrt, wo x Geschichten erzählt hat vorher. Und bei mir jetzt am Telefon der Walter Brunner aus Unterseen bei Interlaken. Herr Brunner, Sie waren 1971 Angestellter bei der Innerwengerer Bahn, bei der Sesselbahn, das ist die dort beim Zielhang. 1971 war das im Winter. Und Sie haben eine wunderschöne Geschichte auf Lager. Ich sage nur, die Überschrift ist Misthaufen. Aber erzählen doch selber, Herr Brunner.
Ja, es war ganz einfach. Wir haben dort gearbeitet, mit der Frau hochschwanger und alles. Und dann haben wir einen Angestellten gehabt. Und in diesem Auslauf vom Zielgelände ist dann ein Kuhstall gestanden mit einem Misthaufen. Und der Angestellte hat aufs Mal eins gesagt, er geht dann heute freier aufschaffen. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist kein Problem, gang da rum. Dann haben wir rausgeschaut, aufs Mal haben wir gesehen, dass er mit einer Mischbärre auf einer Mischstockkühe ist und die geladen hat. Da ist er abgegangen, im Zielgelände hat er mit der Gabel den Mist vertan. Wie jetzt mit im Sommer.
Warum hat er das gemacht?
Ja, vermutlich sind sie nicht einig gewesen. Das Gelände hat ja ihm gehört. Und das OK, also die Elite von Wengen, hat das natürlich sehr schnell gewusst.
Okay, und nachher, was ist passiert?
Nachher ist das Busstelefon gegangen. Dann ist der Leit, der Fuchs und Molitor und Gertsch, die sind natürlich so schnell auf der Wenge in allgemeinem Leben. Und die haben sie grosse Sitzung gehabt, bei dem wir Stubbel drin haben. Auf alle Fall ist es feister geworden, wir sind heim, das Mond ist durch. Und nachher, als wir sie da oben waren, wieder angefangen haben, wir gesehen, dass sie den ganzen Mist wieder zusammenkratzen, was er vertan im Zielgelände, oder? Und vermutlich ist das von Finanzen, sie sind nicht einig gewesen. Und in diesem Abend, vor dem Abend, haben sie dann das alles können regeln. Und das ist halt schon so, der schöne Kari Schranz von Marlberg hat eben nicht frei gehabt, wenn er eine Böllenmaschine hätte gehabt. Aber du bist eben abgesagt worden wegen dem Föhnimbruch, oder?
Und nicht wegen dem Mist, der dort im Zielgelände war?
Ja, nein, er wäre dann schon noch ein bisschen drüber gefahren, wenn du abgesagt
hättest. Das hat auch noch ein bisschen geschmeckt, oder?
Ja, das auf alle Fälle. Auf alle Fälle sind sie einig geworden. Er hat geräumt, aber gesehen hat man es genau gleich noch. Das ist speziell gewesen.
Auf jeden Fall mussten ja trennen müssen, abgesagt werden. Sie sind dann in St. Moritz ausgetragen worden. Bernhard Russi dann zweit gewesen, und Walter Tresch.
Das war schon, dass wir das nicht hätten, sonst wäre im Fernsehen etwas gekommen, was ich nie hätte gesehen.
Ich glaube, es hat ja ziemlich schnell bremsen, Dunger, oder? Wenn wir nachher über den Mist
fahren. Ja, sie wäre ja der Ziel dir gewesen. Ja, sie hätten nicht so elegant müssen kehren und abbremsen.
Danke vielmals, Herr Brunner, für die schöne Geschichte. Der Walter Brunner aus Unterseen bei Interlaken. Wir freuen uns auf weitere Geschichten hier im Treffpunkt. Carpenters da auf SRF 1 mit einer guten Meldung von der Strasse. SRF Verkehrsinfos liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. You too mit One. Ich wünsche euch weiterhin einen ganz schönen und gesunden Tag. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby.
Es ist die längste vom Skizirkus mit rund 4,5 Kilometern die Lauberhornabfahrt. Und verschiedene Passagen bei dieser Abfahrt erinnern mit ihrem Namen an Skifahrer, zum Beispiel die Minschkante, an Bündner Jos Minsch, der 1965 dort schwer gestürzt ist. Und auch das Brückli-S, das in das Kerne-S umtauft wurde, weil der Bruno Kerne dort 1997 fürchterlich umgekehrt ist. Sein Name Bruno Kerne ist also Programm im Lauberhornrennen. Den Namen hört man immer wieder, wie eben die Fahrer beim Kernenes durchfahren. Und ich konnte mit ihm unmittelbar vor der Sendung können reden. Er war auf der Piste gewesen, dort in Wengen mit Sponsoren und Gästen. Und ich wollte im Sinne von Geschichten rund um die Lauberhornabfahrt ein bisschen wissen, welche Anekdoten vom Lauberhorn er jetzt diesen Leuten erzählt auf der Piste.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich probiere zu vermitteln. Was geht eigentlich am Start ab? Oder man hat dort das Starthütchen. Und in diesem Starthütli hat es eine kleine Schneebahn, die vielleicht 10 Meter lang ist. Auf dieser Schneebahn, wo vorne vorne der Starttörli ist, dort hat es vielleicht drei, die auf diesem Streifen sind, nach hinten versetzt. Und dort drinnen ist es mucksmäuschen still. Es wird kein Wort geredet. Jeder ist so dermassen in seiner Welt drinnen. Jeder ist so konzentriert. Gut, es hat eine Ausnahme gegeben mit dem Gedina. Der Gedina war immer laut gewesen. Aber sonst ist jeder so still und die Ruhe, die Stille, die drinnen in diesem Häuschen eigentlich stattfindet, das finde ich immer sehr eindrücklich. Und man muss einfach auch wissen, derjenige, der in diesem Starthaus drinnen ist und absolut keine Zweifel hat, der wird am Ende des Tages auch eine Chance haben können, das Rennen zu gewinnen. Wer nur der kleinste Zweifel in sich innen trägt, der wird irgendwo bestenfalls für eine gute Platzierung mitfahren, aber sicher nicht für einen Sieg.
Ist denn die Ruhe, die du jetzt beschrieben hast in diesem Starthäuschen, ist die jetzt für die Lauberhornrennen exemplarisch? Also, oder gibt es die an anderen Orten noch oder nur beim Lauberhorn?
Nein, die gibt es an anderen Orten noch, aber das gibt sicher... Ja, es ist halt irgendwie schon mit der ganzen Kulisse, die sehr majestätisch ist. In Kitzbühel ist vielleicht jeder noch mal ein bisschen ruhiger und der Gedina noch mal ein bisschen lauter. Es gibt sicher Abfahrten, wo man sich weniger muss überwinden als jetzt Kitzbühel und Wengen. Aber das sind halt schon einfach zwei Klassiker, die sehr traditionsreich sind, die einfach sehr viel Prestige damit hängen, wenn man dann das Rennen kann gewinnen.
Mhm. Was ist so eine von diesen Geschichten, die Backstage passiert ist, wo du nie mehr vergisst, wenn du an die Lauberhorn-Rennen zurückdenkst?
Also etwas, was ich sicher nie mehr wieder vergessen ist, so meine allererste Weltcup-Abfahrt war, glaube ich, im Januar 1992 gewesen. Und die war in Wengen gewesen. Und dann zumal hat es so sogenannte Sternli-Fahrer gegeben. Das heisst, es hat über Nacht ein bisschen Neuschnee gegeben und dann hat es irgendwie von den letzten 20 Fahrern hat die Wies nachher 6 Sternli-Fahrer ausgelost, die quasi vor dem Start Nummer 1 gefahren sind. Wir hätten dann anstatt Sternli-Fahrer auch Schneepflüge können sagen. Es ist halt einfach darum gegangen, dass vor dem Start Nummer 1 und damit die in der ersten Gruppe ein bisschen gleichmässigere Verhältnisse haben, hat man halt nachher die Sternli-Fahrer gehabt. Auf jeden Fall ist natürlich Kernenbrünneli viel zu früh dort oben am Start gewesen. Völlig nervös. Und weil ich viel zu früh am Start war, hatte ich irgendwann mal dermassen Hunger gehabt. Und dann zumal hat es ja die Startbar auch noch nicht gegeben. Und gleichwohl hat irgendwo einen Bratwürst gegrillt. Und dann ja, ich einfach nicht mehr länger können warten und bin dort vor dem Start noch so eine Grillbratwurst gekauft. Und habe die nachher mit einem Genuss gegessen. Ich muss aber sagen, dass mir die Bratwurst nachher während der ganzen Fahrt immer wieder raufgekommen ist. Also von dem her muss ich sagen, ist sicher nicht die ideale Ernährung von einer Weltcup-Abfahrt gewesen.
Bratwurst-Abfahrt von Bruno Kerner, da bei uns auf SRF 1. Und in diesem Zusammenhang mit dem Bruno Kerner ist auch noch ein Mail von der Margrit Stähli aus Fulensee. Sie hat an und dazu mal ihre Rutschgruppe mitgemacht, dort in Wengen. Die Lauberhorn-Abfahrt, das heisst, nach jedem Fahrer sind die Unebenheiten weggerutscht worden. Und dann, als Bruno Kerner gewonnen hat, dann hat sie nachher immer geblufft, dass er gewonnen hat, weil sie die erste Kurve nach dem Start so glatt gerutscht hat, dass er eben nur hat können gewinnen. Danke vielmal für all die Mails, die bis jetzt schon reinkommen und all die, die probieren anzuleuten und nicht durchkommen. Schon an dieser Stelle mal ganz ein grosses Merci. Als nächstes hören wir dort Anna-Marie Graf, die beim Karl Molitor im Geschäft gearbeitet hat.
Ganze Jahr lang, schön brav fürs Finanzamt. Ich frag mich, ob das ewig so weitergeht. Ich bin reif, 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 reif für die Insel. Ich bin reif, 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 überreif. Und ich frag mich, warum. Dann bin ich ein Wort zu weg. Und ich
Basel schon, wird mir im Morgen flach. Mein Leben kostet nicht mehr, als ich verdiene. Meine ganze Energie geht ab. Für Sachen, die ich gar nicht brauch. Für Sachen, ohne die ich sicher glücklicher bin. Ich bin reif, 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 reif für die Insel. Ich bin reif, 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 überreif. Und ich wundere mich, warum ich noch da bin. Fürs Aussteigen bin ich scheiße.
Das ist das Sendetreffpunkt auf SRF 1 mit einer Haufen Geschichten rund um die Lauberhornabfahrt, wie die vorher vom Lauberhornsieger Bruno Kernen, der bei seiner ersten Abfahrt vorher noch schnell eine Bratwurst gegessen hat, weil er so Hunger hatte. Der Mann, der am meisten die Lauberhornabfahrt gewonnen hat, ist der Karl Molitor. 1939, 1940, 42, 43, 45, 47, insgesamt 6 Mal hat er die Lauberhornabfahrt gewonnen. Und dann Annemarie Graf aus Cham hat mir angerufen und sie hat erzählt, sie hat 1974, das ist dann, als er schon lange nicht mehr gefahren ist, hat sie aber im Geschäft als Verkäuferin gearbeitet von Karl Molitor, und zwar in Wengen. Guten Tag, Frau Graf.
Guten Tag, Herr Küpfer.
Frau Graf, wie muss man sich das Geschäft vorstellen? Wie hat es denn ausgesehen? Sind die 6 Pokale überall verteilt gewesen, wo man schauen und Ski und Kleidung, oder wie war das genau gewesen?
Ja, es war ganz interessant gewesen. Seine Ski und Skischuhe, die er ja selber gemacht hat, hat ja Faktur in Wengen. Und seine Stöcke mit den Rädchen unten dran, mit den Lederrädchen. Und also einfach allerlei von seinem Rennen. Das ganze Geschäft war ausgeschmückt mit dem. Und eins möchte ich einfach sagen, der Karl Molitor war so ein toller Chef, ein toller Mann. Also ich habe nie mehr in meinem Leben, ich war an verschiedenen Orten und Stationen, aber so einen tollen Chef habe ich nie mehr gehabt.
Was hat ihn denn ausgemacht?
Es ist einfach seine Menschlichkeit, seine Herzlichkeit, und er war ganz ein tüchtiger Chef. Und während dem Rennen, etwa eine Woche vorher oder fast noch länger, hat man ihn fast nicht mehr gesehen im Geschäft. Denn er ist ich bin gerade aufgeregt.
Macht nichts, ich bin billig.
Ja. Er war in der Rennleitung gewesen, zusammen mit dem Herr Fuchs und dem Herr Gertsch. Das war ein ganz tolles Trio gewesen. Haben sie das vorbereitet? Und wir haben natürlich das mitbekommen. Und sag mal, an den 74 haben wir natürlich auch schauen dürfen. Wir haben das Geschäft natürlich dazu gehabt. Und dann hat der Manny Weber hat kommentiert, und welche Freude der Colombin hat Sebior gewonnen. Und der hat am Schienz am Abend noch praliert und lustig gesehen und gesagt, er gewinne morgen. Und es ist so gesehen.
Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt ein Jahr lang dort im Geschäft gearbeitet vom Karl Molitor. Sind da auch die Leute reingekommen, die Autogramm haben wollen? Oder irgendwie,
Nein, das habe ich weniger mitbekommen. Nein, ich bin eigentlich 73, 74 bin ich da gewesen, oder den Sommer und dann den ganzen Winter noch. Nein, das weniger. Aber es sind schon viele Leute gekommen, Prominente natürlich auch, die vor allem haben sie ja, er hat ja Wanderschuhe und Skischuhe hat Molito, das war eine Faktur, hergestellt. Und die haben das nach Mass machen. Und die ist dann ein paar Jahre später ist dann die eingegangen, weil man dann die moderneren Skischuhe und die Plastik und so, und das hat er natürlich dann nicht mehr gemacht. Mhm. Weil Bergschuhe hat er sogar von Hand sind die gemacht worden. Also super, ja.
Was haben die aber gekostet? Wisst ihr das noch? So ein von Hand gemachter Bergschuh, das war auch nicht ganz billig.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, gegen 500 Franken, ich weiß es auch nicht mehr genau. Weil mit dem haben wir natürlich dann nichts zu tun gehabt, oder? Das war dann eine spezielle Abteilung gewesen, die sind in die Fabrik gekommen und haben das dort oben gehandhabt. Und, ja,
Wie ist es für euch, Frau Graf? Seid ihr stolz gewesen, diesem Geschäft zu arbeiten bei ihm?
Ich bin sehr stolz gewesen. Wirklich, weil eben so ein toller Chef. Und auch, ich muss noch erwähnen, auch seine Frau, Frau Molitor, ist ganz eine tolle Frau gewesen. Also die zwei sind für mich ein Dreampaar gewesen, also wirklich. Und eben hat uns auch viel Freiheit gegeben, hat uns machen im Geschäft, wir sind selbstständig gewesen, also wirklich, ja.
Was würde passieren, wenn ihr heute durch Wengen würdet laufen und dort vorbeilaufen, wo das Geschäft war?
Ich gehe etwa die auf Wengen, weil mein Herz ist einfach für Wengen. Und sein Sohn hat noch ein Geschäft übernommen, der Rico und Lilian. Und mit der Lilian bin ich sehr befreundet gewesen noch, seine Schwiegertochter ist. Ich bin schon ein paar Mal, und ja, es hat sich natürlich schon ein bisschen verändert, aber das Haus ist immer noch, und es ist schon eigentlich vieles ist noch gleichig, denkt es mir. Und ich bin sehr gerne, wir gehen jemanden wandern und gehen überwängen. Und Mama, ich bin immer noch, sicher alle 2-3 Jahre gehe ich auf Wengen.
Also ich merke, das Jahr bei ihm hat bei euch sehr, sehr viel ausgelöst und ist in bester Erinnerung.
Von meinen besten Zeiten gesehen, in der Karriere, wo ich bei dem Sportgeschäft gearbeitet habe.
Werdet ihr das Rennen schauen heute und morgen?
Ja, ja, also da bin ich auch mehr aufgeregt. Und nein, da kann man mich für nichts haben. Ja, da bin ich wirklich. Also manchmal wird es zu Mittag, das machen wir sonst wirklich nicht. Vor dem Fernsehen ist es Mittagessen. Aber heute wird das so sein. Also,
sagen wir, das haben wir sogar gemacht. Unser Vater hat auch in den Büchsen Ravioli aufgetan. Und dann sind wir mit dem warmen Teller und mit dem Käse drüber dort vor dem Fernsehen.
Ja, ja. Gibt's Mittagessen. Ich habe jetzt heute eine Weihe gemacht. Da kann man auch gut
essen. Das bröseln zu fest. Danke viel Mal, Frau Graf, für die schöne Geschichte. Anna-Marie Graf aus Cham, also ein Jahr lang beim Karl Molitor in Wengen im Geschäft gearbeitet hat. 1974 ist das gewesen. Und wenn ihr apropos auch noch eine schöne Archivperle wollt sehen, dann geht doch schnell bei uns auf online auf srf1.ch schauen. Da seht ihr das Lauberhorn Skiturnen mit dem Bernhard Russi. Etwas, was man muss gesehen haben, weil es einem einfach ein Lächeln auf die Lippen zaubert. An dieser Stelle, merci vielmals für all die, die uns geschrieben haben oder probiert haben, durchzukommen. If you were the Mona Lisa, you'd be hanging in the Louvre. Everyone would come to see you. You'd be impossible to move. It seems to me it's what you are, a rare and priceless work of art. You stay behind your velvet robe, but I will not renounce all hope. And I'm right by your side, like a thief in the night. I stand in front of a masterpiece.
Cause after all, nothing's indestructible. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.